Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und heute haben wir den zweiten Teil des Interviews über Lean Management. Ihr könnt euch schon wahnsinnig drauf freuen, nämlich diesmal gehen wir richtig in die Praxis vom Lean Management. Wir unterhalten uns drüber, wie das System mit dem Last Planner funktioniert und auf was wir da aufpassen müssen. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt und ich freue mich auch heute wieder auf meine zwei Kollegen, auf den Wolf Plettenbacher und den Martin Stopfer, die mir Rede und Antwort gestanden sind. Also wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Anhören. Ja, im ersten Teil unseres Gesprächs zum Lean-Management haben wir uns über die Grundlagen dieses Systems und dieses Konzeptes unterhalten und haben sehr viel gelernt darüber, wo es herkommt, was es für einen Nutzen haben kann, eben auch für uns in der Baubranche. Im zweiten Teil des Gesprächs gehen wir jetzt ins Detail und unterhalten uns wirklich um die dezidierte Umsetzung. Wie machen wir auf der Baustelle, wie setzen wir das Lean-Management um? Im ersten Teil ist schon ein paar Mal das Stichwort vom Last Planner gekommen. Da werden wir gleich mal drauf eingehen, wie denn dieser Last Planner funktioniert, auf was man aufpassen muss. Ich freue mich total, dass sich auch diesmal der Wolf und der Martin die Zeit genommen haben, um mir Rede und Antwort zu stehen. Herzlich willkommen, Wolf, Martin, grüß euch.
Hallo Stefan, servus.
Servus Stefan.
Genau, und dann steigen wir auch gleich ein. Ich habe es gerade angekündigt eben, dass das Last-Planner-System zumindest meiner Meinung nach, so habe ich es zumindest ausgelesen, das ist ja speziell für den Baubereich entwickelt worden. Und bitte erläutert einmal, was eben diese Grundsätze des Last-Planners sind und auf was man da besonders achten muss.
Ja, servus Stefan. Vielen Dank noch einmal, dass wir wieder da bei dem Podcast mit dabei sein dürfen. Ja, der Last Planner spiegelt eigentlich oder ist das System oder die Methode, die sich in der Baubranche etabliert hat. Wenn man Richtlinien sich anschaut, dann werden auch andere Methodiken aufgezählt, wie eine Taktplanung, eine Taktsteuerung, aber auch die Erstellung einer Gesamtprozessanalyse fällt unter der Methodik Lean Construction. Aber das Umfassendste ist an und für sich der Last Planner, der tatsächlich diese ursprüngliche Philosophie auch des Lean Managements widerspiegelt, weil Last Planner ist jetzt nicht nur, und ich erkläre es dann eh noch in späterer Folge, eine Visualisierung von einem Bauablauf, sondern das beginnt wirklich ganz oben. Das heißt, bei den Werten eines Projektteams, dass ich sage, ich habe einen Kundenwert, den ich definiere, der Respekt, der im Team, zwischen den Projektbeteiligten stattfindet, muss gegeben sein und es ist ein Teamwork. Also das heißt, dieser kulturelle Aspekt ist in dem Lean Management drinnen, in dem Last Planner, Entschuldigung, drinnen. Ich habe diese Themen von den Werkzeugen, von Tafeln, die eben die Visualisierung darstellen soll und eben dann dieses kollaborative Zusammenarbeiten zwischen den Projektbeteiligten. Vielleicht als Erklärung, woher kommt Last Planner? Der Last Planner ist im Prinzip der letzte Weisungsbefugte, der hier einen Input in eine Zeit- und Ressourcenplanung gibt. Das heißt, in einer Planungsphase ist es der einzelne Fachplaner, ist es der Architekt, aber auch der Bauherr natürlich, der hier in einer Abstimmung den Input gibt und auch die Zeit- und Ressourcenschiene vorgibt. Wenn ich ein Early Contractor Involvement, so wie wir das beim ersten Teil erzählt haben, hätte, dann wäre natürlich auch die bausführende Firma drinnen. Aber es geht immer nur darum, man will eigentlich das Know-how der Person, die die letzte Weisungsbefugtheit hat, Befugnis hat und wirklich am Geschehen dran ist, unmittelbar dieses Know-how, dieses Wissen, das möchte man eigentlich in diese gemeinschaftliche Abstimmung hineinbringen. In der Bauausführungsphase ist der Last Planner ergänzt die Ergänzung zum Bauherrn und zum Planer, dann mit der bausführenden Firma und dort ist der Last Planner üblicherweise ein Polier, kann aber genauso ein Vorarbeiter sein. Also das sind eigentlich dann Personen, die normalerweise gar nicht in so Abstimmungsterminen gemeinsam dabei ist, aber in dem Fall ist es eben dieses Novum, dass man auch hier diese Leute hineinholt. Oft wird man natürlich auch konfrontiert, der Last Planner, das ist ja eigentlich fast Mehraufwand für uns und den müssen wir eigentlich entschieden abwehren, solche Argumentationen, weil im Prinzip, wie ist es jetzt, jeder Polier hat seinen Städtkalender und beplant den und macht seine Wochenplanung. Und diese Wochenplanung macht er halt nicht nur für sich selbst, wo quasi auch nicht zusätzliche Impulse hineinkommen, sondern nur aus seiner subjektiven Sichtweise entstehen da Zeit- und Ressourcenabfolgen, sondern das passiert halt dann gemeinsam mit dieser Chance und der Möglichkeit, natürlich, wenn es dann Probleme gibt, dass man eben gemeinsam zu einer Lösungsfindung kommt. Und gegebenenfalls oder im besten Fall sogar zu Innovationen, die daraus entstehen können. Ja, also der Last
Planner. Darf ich da kurz eine Zwischenfrage stellen? Heißt es dann, für mich nochmal zum Verständnis übersetzt, heißt es dann, der Last Planner ist eigentlich ein Gremium aus den letztverantwortlichen Personen, die dann gemeinsam entscheiden, und der Vorteil ist, dass du alle, die was dazu beizutragen haben, an einem Tisch hast oder in einem Gremium hast und dadurch eben dann wirklich eine sinnvolle Lösung entsteht und eine rasche sinnvolle Lösung entsteht. Kann man das so sagen?
Das ist gut zusammengefasst, ja. Hätte ich jetzt nicht besser machen können, ja. Aber das ist so, ja. Genau, das ist in ein paar Sätzen zusammen. Okay. Mhm.
Ja. Okay, passt. Danke.
Gut,
du hast ja, Stefan, bei der Baubesprechung auch meistens alle dabei. Das heißt, du hast dort den Bauherrn sitzen, die Bauleiter und die ÖBA und so weiter. Und du hast dort auch alle den Planer eventuell auch, den du brauchst. Ja. Aber beim Last Planner ist einfach das System ganz anders, dass eben jeder Schritt mit seinen Vorleistungen, mit seinem Personalstand, mit seiner Örtlichkeit für die nächsten 6 bis 8 Wochen durchgeplant wird. Und jeder muss sich committen und sagen, was fehlt mir dazu, damit ich das einhalten kann? Und wie kann ich das umsetzen und was brauche ich dazu? Ja. Und das ist einfach das Direkte und das ist ganz anders als bei einer Baubesprechung, wo Punkt für Punkt durchgegangen wird, wo das protokolliert wird. Und ehrlich gesagt, wenn ich dir ganz offen sagen darf, ich glaube, dass 80% der Leute in der Baubesprechung total unvorbereitet hinkommen und sich das Protokoll nicht einmal durchgelesen haben. Ich bitte das zu entschuldigen an alle, die sich wirklich durchlesen und vorbereitet sind. Die meisten hocken drinnen und hoffen nur, dass das bald vorbeigeht. Also es ist schon eine ganz, ganz andere menschliche Zusammenarbeit, wo jeder aktiv mitarbeiten muss, wo jeder auch sagen muss, was er dafür braucht. Und das Zweite ist, man sieht auch, wenn irgendwo ein Vorgang nicht klappt oder nicht geklappt hat, dann wird sofort hinterfragt, warum hat das nicht geklappt, und das wird sofort versucht zu lösen. Und das Menschliche dabei ist, dass wenn eine Firma oder ein Planer oder der Bauherr seine Entscheidungen öfter nicht trifft, dann wird das hier schonungslos natürlich aufgezeigt. Das heißt, auch eine andere Fehlerkultur muss dafür greifen.
Ja. Das ist ja ganz, ganz wichtig, weil die Fehlerkultur ist ja sowieso katastrophal, wenn ich das zwischen einem mal sagen darf.
Da möchte ich vielleicht noch was ergänzen, weil das Wesentliche eben ist, dass ich eben wirklich, also dass es überhaupt zu einem kollaborativen Vorgang kommt, muss eine gewisse Transparenz auch gezeigt werden, und man kann nur Transparenz zeigen oder man wird nur transparent sein wollen, wenn man auch ordentlich miteinander umgeht. Und das ist eigentlich das Wesentliche, was von Beginn an committed sein muss zwischen allen Projektbeteiligten, dass ich dann eben bis zu einer ordentlichen Fehlerkultur Respekt voreinander habe und wirklich in diesen Besprechungen immer nur das Kundenziel, das Ziel des Projektes fokussieren soll und jetzt eben immer auch alles dazu beitragen werde und möchte, dass das eben erreicht wird. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen, Last Planner, hurra, wir schmeißen uns in eine Besprechung hinein und fangen zum Planen an. Da gibt es Vorbereitungsphasen, so dass eben ein gemeinsames Commitment, eine gemeinsame Grundlage geschaffen wird von einer Gesamtprozessanalyse, wo mal jeder einen Überblick über das Projekt bekommen soll und bis dorthin, dass dann Meilensteine und eine Phasenplanung entsteht und dann eben eine wöchentliche auf Tagesbasis Planung etabliert wird, die halt wöchentlich evaluiert wird. Ja, also so ist es von den Prozessschritten abzuhalten. Und wenn Personen dabei sind, die noch nie etwas mit Lean-Management zu tun gehabt haben, dann macht man auch üblicherweise einen Workshop, der gleichzeitig auch ein Teambuilding eigentlich mit integriert hat, ja, um eben wirklich die Leute zu befähigen und zu motivieren, hier offen und mit einem Miteinander, also dass ein Miteinander entsteht und nicht ein Gegeneinander. Ja. Also das ist natürlich diese Kunst, die am Anfang notwendig ist, hier ordentlich vorzugehen nach diesen Methodiken.
Ja, perfekt. Ich meine, das ist eh klar, dass man irgendwie die Menschen, die da mitarbeiten, einmal die Grundlagen vermitteln muss und dazu befähigen muss. Was ich jetzt rausgehört habe, ist, man geht bei diesem Last Planner von Beginn weg und erarbeitet das mehr oder minder gemeinsam, was vorher oder was jetzt im herkömmlichen Projektmanagement vom AN im eigenen Stübchen gemacht wird, sprich den Bauzeitplan, und arbeitet da zusammen und plant dann auch immer im Detailform, immer im Voraus, 6 Wochen habe ich vorher gehört, die nächsten 6 Wochen gemeinsam durch. Wie läuft denn jetzt konkret so eine wöchentliche Besprechung ab? Ich glaube, ein wesentliches Element dieses Last Planner ist auch die Visualisierung, oder? Also man hat da dieses riesengroße Board im Besprechungsraum, oder ist das korrekt? Verzeiht mir mal ein bisschen was von so einem Ablauf von einem solchen wöchentlichen Last Planner Meeting.
Ja, also wir haben das auf mehreren Baustellen jetzt laufen. Wir haben eine Ausrüstung, eine Standardausrüstung selber entworfen für diese Last Planner Sitzungen. Das sind einfach Tafeln, die gemacht werden. Das sind 6 Tafeln für jede Woche eine. Und auf diesen Tafeln kann man jetzt das wird ja mit Post-its, die haben wir eigene Post-its gemacht. Auf diesen Post-its sind Informationen, nämlich die Farbe des Post-its zeigt uns, welche Firma das ist, die Örtlichkeit kommt drauf und der Mitarbeiterstand und ein paar andere Informationen. Aber so die Grundlage natürlich muss schon sein, ein ganz offen gesprochen ein ordentlicher Bauzeitplan, der vorher gemacht wird. Das kann im MS Project sein oder eine sogenannte Gesamtprozessanalyse, wo man mal analysieren muss im Groben, welche Prozesse haben wir denn. Und Stefan, du kennst auch die ganzen Bauzeitpläne, die wir haben. Da ist halt dann eine Woche ein Gewerk drauf und da steht dann, was weiß ich, der Trockenbauer eine Woche in irgendeinem Geschoss. Ja? Aber dass der Trockenbauer ja zum Beispiel ein ganz wesentliches Gewerk ist und wahnsinnig viele Schnittstellen in sich birgt mit der Haustechnik, mit dem Elektriker, mit dem Fliesenleger nachher, mit dem Estrich und so weiter, diese ganzen Themen schließen ja zusammen und die werden über einen Bauzeitplan überhaupt nicht mehr abgebildet. Ja?
Das ist gut.
Und diese Schnittstellen muss man im Detail durchsprechen und die muss man aus dem und die Probleme, die bei diesen Schnittstellen auf uns zukommen, bei jeder Baustelle oft gleich, trotzdem kommen sie immer wieder auf uns zu und trotzdem können sie immer wieder gelöst und diese Schnittstellen werden in der Last Planner Sitzung gelöst.
Wie konkret, also werden die dann auch wie so, also sieht man das dann, dass diese Schnittstellen da sind oder wie kann ich mir das vorstellen, weißt du, oder weiß man das, muss man sie trotzdem noch ansprechen?
Nein, das wird visuell ganz klar mit diesen Post-its auf diesen 6 Wochen Tafeln wird es ersichtlich. Das heißt, die Baufirma oder das einzelne Gewerk hat ja auf seinem Post-it auch die Spalte Vorleistung. Das heißt, er muss auch sagen, zum Beispiel, wenn eine Vorleistung fehlt, das kann sein, zu einem gewissen Zeitpunkt noch das Vorgewerk, zum Beispiel der Fliesenleger, wenn der noch keine Wand hat, dann muss er sagen, pass auf, bis zu diesem Zeitpunkt brauche ich aber die Wand. Ja? Oder das kann auch sein, bis zu diesem Zeitpunkt brauchen wir eine Entscheidung durch den Architekten, wie wir das überhaupt machen sollen. Und du weißt ganz genau, eine Entscheidung des Architekten hat dann nach sich noch Fristen, wie eine Werksplanung zu machen, diese Werksplanung freizugeben und dann kommt noch Produktionszeiten und so weiter. Das sind alles Themen, die man sehr oft vergisst. Das heißt, wir haben auch oft technische Abhängigkeiten, der Estrich muss austrocknen und solche Dinge. Und die kann man dann, die muss man dann im Detail abbilden und das wird visualisiert mit diesen Post-its und alle Informationen werden da angeführt. Und das Zweite, was man macht, man hat noch eine zweite Tafel, wo dann Schwierigkeiten oder Probleme aufgezeigt werden. Das heißt, es gibt dann so einen Art Themenspeicher, ja, da werden auch nur Pickel drauf gepickt. Es wird dann abfotografiert und ausgesendet. Das heißt, alle Probleme, die es geben könnte oder gegeben oder gibt, werden dort gesammelt und werden visualisiert.
Sensationell. Also vielleicht, wenn ich das nächste Mal in Wien bin, vielleicht ladet ihr mich mal auf eine Baustelle ein, wo das gerade umgewählt wird und sagt mir sowas, weil total spannend. Möchte ich mehr davon.
Na gerne,
ja. Ja, und freue ich mich schon drauf.
Und vielleicht ergänzend ja. Noch das starke Element auch in dieser gemeinsamen Abstimmung und in den Schnittstellen und Lösungsfindungen zwischen den Schnittstellen ist dann das, dass ja nicht nur die Besprechung daraus besteht, dass ich hier eine Vorausschauplanung mache, sondern dass ich ja auch immer die Vorwoche evaluiere und Abweichungen, es kann ja natürlich sein oder es ist auch natürlich immer wieder mal der Fall, dass die Ziele, die Zusagen, die ich getätigt habe auf Tagesbasis nicht eingehalten habe, weil zum Beispiel in meiner Mannschaft Krankheitsfälle gegeben, also vorgekommen sind und ich dadurch zu wenig Ressourcen auf der Baustelle gehabt habe und die Leistung nicht beenden konnte. Und das wird auch wöchentlich evaluiert. Das ergibt ja dann irgendwo vielleicht einmal eine Störung, einen Verzug und dann wird auch wieder gemeinsam daran gearbeitet, dass das gerichtet wird und dass man wieder auf Schiene kommt von dem vorgenommenen Ziel. Und es ist auch einer, und da gibt es eine Tafel, die ist noch zusätzlich zu diesen Wochentafeln, wo eben diese Verzögerungs- und Störungsgründe monitort werden. Und da gibt es auch einen Grund, der heißt nämlich fehlerhafte Vorleistung oder mangelhafte Vorleistung. Da wird dann festgestellt, dass quasi ein Gewerk nicht nicht arbeiten konnte, weil das Vorgängergewerk irgendwo einen Mangel hinterlassen hat. Und das bewirkt natürlich dann eine Störung. Und das wird gelöst. Also da wird trotzdem jetzt nicht drauf losgestritten, sondern es wird immer pragmatisch versucht, okay, es sind Fakten, die Macht des Faktischen kann ich nicht verändern, wie löse ich es? Und die Erfahrung, die wir haben, ist dann doch diejenige, dass wenn das mehrmals vorkommt, die Leute natürlich oder die Poliere ein bisschen bei der Ehre gepackt werden. Das ist ein bisschen der psychologische Effekt, weil da steht, das ist ja nicht eine sitzende Tätigkeit, man steht, mietet sich auf der Tafel und damit spornt man den Ehrgeiz an, dass gerade dieses Fehler- und mangelhafte Thema nicht so häufig vorkommt und hat dann wieder den Effekt, das haben Gewährleistungsabteilungen von großen Baufirmen auch als Feedback, dass generell das ganze Mängelthema um ein Wesentliches reduziert werden. Und da sind wir dann wieder bei diesen Verschwendungsarten, die wir in Teil 1 einmal besprochen haben, wo sich eben dieses Lean-Management wirklich wesentlich auf das Thema Mängelreduktion auswirkt. Ja. Also das wollte ich noch ergänzen.
Ja, wunderbare Ergänzung. Eine Frage, eine ergänzende Frage zu dem Thema jetzt nur, was mir gerade geschossen ist. Wir haben ja, ihr sagt zwar, die Nachtragssituation, Mehrkostenforderungssituation wird deutlich entschärft, gibt's nicht mehr, wie auch immer. Trotzdem, die Gefahr besteht nach wie vor, dass Forderungen kommen. Wie läuft's denn mit der Dokumentation? Werden dann irgendwie diese 6 Tafeln einmal die Woche abfotografiert, dass man weiß, was Sache war? Oder braucht man keine Dokumentation mehr? Oder wie ist das? Wie wird damit umgegangen?
Genau, das heißt, wir fotografieren diese Tafeln ab und wir machen auch natürlich wöchentlich ein Protokoll, das bleibt bestehen.
Aber trotzdem.
Es verändert sich einfach die Information, das heißt, die ganzen Detailinformationen, wer was zu machen hat, geht eigentlich aus der visuellen Darstellung dieser Fotos heraus. Und natürlich machen wir es da, wenn wir es ganz genau machen wollen, dann stellen wir noch, machen wir eigene Kapitel für den Planer, dass wir ihm zusammenfassen, welche Planerleistungen noch offen sind. Oder wenn es spezielle Themen gibt, so wie jetzt Covid-19, dass wir Arbeitsschutzthemen noch mit aufnehmen, was man zu achten hat in den nächsten Phasen. Das wird dann natürlich in ein Protokoll gefasst, das wird auch ausgesandt. Und das Zweite, dieser Lean-Raum ist immer offen. Ja, das heißt, wenn eine Firma oder ein Vorarbeiter jetzt Informationen benötigt oder noch einmal nachschauen will, dann kann er jederzeit in diesen Lean-Raum gehen auf der Baustelle, der befindet sich auf der Baustelle, und kann noch einmal schauen, okay, was braucht er noch, wo muss er hin, was ist ausgemacht.
Aha, spannend, ja, macht Sinn. Jetzt ist mir nur mal eine Zusatzfrage zu dem Thema eingefallen. Da steckt ja doch ein gewisser Aufwand dahinter, um das Ganze mal einzurichten. Wir haben vorher davor gesprochen, dass eben eine Art Teambuilding-Maßnahme zuvor veranstaltet werden muss. Diese 6 Tafeln oder 7 Tafeln insgesamt müssen irgendwie installiert werden etc. Ab welcher Projektgröße oder Projektdauer macht es denn Sinn, dass man sowas implementiert?
Also ich glaube, vielleicht Martin, kannst du nachher auch noch was sagen dazu, aber ich glaube, dass das bei jeder Größenordnung einen Sinn macht. Bei einem Einfamilienhaus bis hin zu einem, wir haben jetzt einen großen Turm in Abarbeitung mit 33, 35 Stockwerken, über 100 Meter. Also das macht bei jeder, ich wäre es auch, wenn ich jetzt nächstes Jahr zu Hause vielleicht eine Wohnung umbaue, dann werde ich das auch verwenden. Also das ist jedenfalls ein Thema, das man überall verwenden kann.
Aha. Martin, möchtest du noch was dazu ergänzen?
Ja, also die Ergänzung ist die, dass der Aufwand von der Zeit her gar kein Mehraufwand ist. Und von den Örtlichkeiten, ja, ich muss mir halt schon hier eine Örtlichkeit schaffen, wo ich halt diese Visualisierung durchführe. Aber man kann das vor allem im kleineren Rahmen auch ganz gut über digitale Tools lösen. Ja. Also ich persönlich bin jetzt nicht der Freund, dass ich jetzt nur alles über Lean Management mit digitalen Tools visualisiere, weil dann diese persönliche Interaktion, die ganz, ganz wesentlich ist, auch für diesen psychologischen Effekt, wie ich es vorhin erwähnt habe, also einen guten Impuls hat. Aber möglich ist es. Und im kleineren oder auch in der Planungsphase, wo ja noch nicht das Baubüro existiert, beispielsweise, da haben wir jetzt auch im Zuge von Covid-19 als quasi innovative Ersatzlösung mit einem digitalen Tool die Visualisierung durchgeführt. Und damit brauche ich gar keinen Raum, wenn ich ihn zum Beispiel nicht jetzt zur Verfügung hätte. Aber von der Größenordnung Schnittstellen habe ich im Bau immer, vom Einfamilienhaus, wie das der Wolf schon erwähnt hat, das ist ein Großprojekt.
Ja. Okay. Dann verlassen wir den Lars Planner und gehen hin. Es gibt ja nun mehr Werkzeuge und Techniken im Lean-Management, die anwendbar sind. Gibt es eine Vielzahl herausgreifen, weil ich das schon in mehreren Büchern gelesen habe. Die 5-mal-Warum-Methode, die 5-Why-Methode, wo man 5-mal hintereinander fragt, um immer tiefer zu gehen und wirklich endgültig dann die Wurzel des Problems zu ergründen. Oder auch Kaizen, eben das Streben nach ständiger Verbesserung. Das sind ja alles extrem sinnvolle Ansätze. Ihr wisst es selber auch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und es dauert immer eine Zeit, bis solche neuen Denkarten, und das sind ja wirklich, da muss man wirklich sein Denken relativ grundlegend einmal umstellen, bis das in die Praxis Einzug hält. Wie geht es ja damit um? Es bedarf ja eigentlich einer ständigen Begleitung dann in der Projektabwicklung. Wie läuft es dann in der Praxis ab, sowas?
Ja, also vollkommen richtig, wie du das schon erwähnt hast. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man legt eine Broschüre auf und da bitte alle Projektbeteiligten lesen sich das jetzt durch, wie Lean Management funktioniert, welche Methodiken und Werkzeuge verwendet werden sollen, und tut's einfach. Es bedarf einer Begleitung. Wir machen das halt im Zuge unseres Unternehmens. Ich selbst komme aus der Bauindustrie, aus der ausführenden Seite, und in den großen Baukonzernen ist es auch so, dass es hier schon eigene Abteilungen gibt, die dann quasi Inhouse-Consulting macht. Wichtig ist es, damit wirklich auch Last Planner oder Lean Management funktioniert, dass hier auch immer eine objektive Sichtweise stattfindet und hier die Leute auch geführt werden, weil unsere Lean-Besprechungen, und jetzt gehe ich wieder in die Praxis hinein, da kann es schon sehr leicht sein, wenn es eben ein Thema gibt, Schnittstellen-Thema, wo vielleicht dann irgendein vertraglicher Aspekt auf einmal aufpoppt, dass dann nicht mehr über Zeit, Ressource und über die Planung quasi als solches gesprochen wird, sondern vertragliche Themen aufkommen. Und das ist, was der Wolf erwähnt hat, um sowas zu verhindern, muss man dazwischen gehen, eben monitoren, sagen, okay, jetzt fokussieren wir wieder das Zeit- und Ressourcenthema, aber ja, es ist ein Thema, kommt am Themenspeicher und wird dann vielleicht in einer nachgeführten klassischen oder konventionellen Baubesprechung werden dann die vertraglichen Themen behandelt. Wichtig ist immer, solange wir gemeinsam planen und hier zusammen sind, soll nichts Trennendes stattfinden, damit immer der Fokus auch auf dieses Kundenziel, nämlich auf einer Baustelle, dass das Bauwerk in der Zeit zu einem bestimmten Termin übergeben werden kann, dass das beibehalten wird. Also das sind das Wesentliche eigentlich, was man da in dieser quasi Führung für Aufgabe eben hat. Und ja, und wie ich auch schon erwähnt habe, dieser Last Planner integriert halt viele Methodiken und Werkzeugen aus dem klassischen Lean-Management, so wie du auch erwähnt hast, Stefan, die fünfmal nach Warum-Frage oder eben das ist Kaizen, wobei Kaizen ja eh nur wieder das, der kontinuierliche Verbesserungsprozess sein soll und viele andere Themen werden da halt zusammengeführt und lebt im Last Planner auch in der Praxis. Ja.
Ihr bietet ja auch Schulungen und Kurse an, um eben sich diesem Thema etwas zu nähern. Ich habe es gerade vorher schon mal gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und bei solchen Schulungen ist immer die Schwierigkeit, dass man dann auch eine Veränderung in der Praxis, im täglichen Wirken verursacht bei den Kollegen. Wie laufen Sie eine Schulungen ab bei euch? Vielleicht nur ganz kurz abschließende Frage. Und wie schafft es das dann auch, dass die Leute, die einen Kurs bei euch besucht haben, das dann in der Praxis auch wirklich umsetzen?
Naja, Stefan, du weißt ganz genau, Schulungen dienen jedenfalls zur Sensibilisierung gegenüber einem bestimmten Thema. Und deswegen, jeder von uns ist schon in vielen Schulungen gesessen, manchmal ist man fast vom Sessel gefallen, weil so langweilig, manchmal ist es sehr spannend. Und wir versuchen das natürlich praxisnah zu machen. Und da gibt es natürlich, eins muss man sagen, einen gewissen Grundstock an Theorie musst du bringen, damit die Leute die Grundlagen des Themas verstehen, wo das herkommt, aus der Autoindustrie, was die Ideen dahinter sind. Aber natürlich, das Thema Lean muss in die Köpfe hinein und es gibt Methoden, wie man das schafft. Wir haben zum Beispiel, es gibt ein Spiel, das man machen kann, wo man aus Lego ein Haus baut und das einmal konventionell mit einem normalen Bauzeitplan und mit konventionellen Methoden und dann die Schulungsteilnehmer dasselbe noch einmal mit Lean-Methoden und man sieht einfach dadurch den Benefit. Das heißt, die Hälfte einer Tagesschulung ist dieses Spiel zum Beispiel und das ist schon sehr plakativ und das kommt auch in die Köpfe rein und das soll natürlich sensibilisieren, dass die Leute dann vielleicht überlegen, ob sie das nicht doch dann in ihren täglichen Arbeitsablauf mit einbauen.
Ein super schönes Beispiel, ein hervorragender Abschluss dieses wahnsinnig spannenden und tollen Gesprächs, weil genau mit solchen Aktionen, mit dem Haus in Lego bauen, das geht ins episodische Gedächtnis, da muss ich nichts auswendig lernen, sondern das ist drinnen und da kann ich mich mit 70 auch noch dran erinnern an die Schulung. Sensationell, hat mir total viel Spaß gemacht, Martin Wolf, recht, recht herzlichen Dank, ich habe mich war ein super Gespräch, ich habe extremst viel gelernt. Und wie gesagt, die Thematik künstliche Intelligenz schreit nach einer Wiederholung. Wenn ich darf, komme ich auf euch zu diesbezüglich.
Ja, Stefan, vielen Dank für dein Engagement. Wir alle wissen, dass die drei Themen wie BIM, Lean und künstliche Intelligenz werden sich in den nächsten Jahren den Bau erschüttern und dass du dich dem annimmst, finde ich auch super. Dankeschön.
Und gerne. Ich freue mich, Stefan, wenn wir uns dann auch in Wien nochmal auf der Baustelle sehen und wir dir live eine Lean-Besprechung dann vorführen können und dass du da dabei sein kannst. Ja?
Da freue ich mich auch schon drauf. Danke vielmals und einen schönen Tag noch. Pfiat euch.
Herzlichen Dank. Ciao.
Ich bin mir sicher, dass euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Und wenn das der Fall ist, falls ihr es nicht schon gemacht habt, bitte unbedingt meinen Kanal abonnieren. Und vergesst auf keinen Fall, dass ihr euch zu meinem Newsletter ummeldet, weil da bleibt ihr immer auf dem Laufenden über neue Podcast-Folgen und sonstigen anderen Sachen. Und vor allem kriegt ihr nur da die Zugangsdaten zum bald wieder stattfindenden Webinar. Ich glaube, in dem Thema Lean Management steckt irrsinnig viel Potenzial drinnen, zumindest deutet alles darauf hin, was ich jetzt gehört habe. Nochmal recht herzlichen Dank an den Wolf und an den Martin für das spannende und interessante Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, ich glaube, dir geht es genauso. Du hast wahnsinnig viel mitgenommen und voll schön, dass du dabei warst. Und jetzt freue ich mich aufs nächste Mal mit dir, dein Stefan Uferdinger.